Ein fröhliches Hallo an alle Personen an den Endgeräten und herzlich willkommen zu Wer was wann genau mit Professor Pietras. Professor wurde ich schon im Kindergarten genannt und ich habe diesen Titel jetzt einfach übernommen. Heute werfen wir endlich mal einen Blick auf die Hanse. Warum habe ich denn so lange gebraucht, dass wir uns jetzt endlich mal der Hanse widmen können? Nun ja, die Hanse hat kein Ende, sie hat keinen Anfang, sie hat kein Zentrum, sie hat kein Oberhaupt. Die Hanse existiert einfach und sie hat auch keine Gründungsurkunde. Und ihr wolltet, dass ich aufhöre, irgendwie Musik zu unterlegen bei diesen ganzen Videos, die ich hier mache. Aber wenn ich jetzt eine Musikwahl hätte bei der Hanse, dann wäre das ganz klar die Titelmusik von dem Paten. Denn Hanse ist eine Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft der ehrenwerten Geschäftsmänner. Und Hanse bedeutet wirklich übersetzt so viel wie Gesellschaft. Du kannst das auch irgendwie als Zusammenrottung übersetzen, aber treffender ist hier wirklich Gesellschaft. Und die deutsche Hanse ist auch nicht die einzige Hanse auf der Welt. Es gibt auch in Österreich oder in anderen deutschsprachigen Gegenden Hansen, so Zusammenkünfte, Zusammenschlüsse von Leuten, die gleichgesinnt sind. Also im Prinzip so etwas wie eine Zunft. Es ist eine Handelszunft. Und der Begriff Hanse bedeutet auch im Prinzip Pi mal Daumen genauso viel, also so eine Gesellschaft oder Zusammenrottung, die sich hinsetzt beim Essen. Ne? Also so, die setzen sich hin und dann klären die da beim Essen bestimmte geschäftliche Dinge. Und interessant hier ist, es gibt auch noch andere Bezeichnungen für die Hanse. Unter anderem wird sie auch teutonische Hanse genannt. Und hier wird es jetzt interessant. Denn die Hanseaten sind unterwegs wie Sau, sag ich jetzt einfach mal. Also wie gesagt, man weiß nicht, wann die Hanse angefangen hat. Es ist eine gewachsene Struktur und es ist eigentlich auch eine sehr basale, eine sehr ursprüngliche Struktur. Wenn du immer wieder fragst, wann haben denn diese ganzen großen Staaten oder diese ganzen großen Reiche irgendwie angefangen? Zum Beispiel Persien, wie hatten das angefangen? Naja, mit Stadtstaaten. Wir hatten Griechenland angefangen, naja, bekannterweise mit Stadtstaaten. Wie fing das hier alles mit dem Fränkischen Reich oder meinetwegen in Italien mit dem Römischen Reich an? Naja, das waren erstmal so kleine Siedlungen, also auch sowas wie Stadtstaaten. Und dann hat einer angefangen, alles zu übernehmen. Bei der Hanse läuft das anders ab. Das läuft alles sehr gleichberechtigt ab. Es kommt keiner auf die Idee, jetzt irgendwie die Herrschaft über dieses ganze Netzwerk zu übernehmen. Da man nicht weiß, wann die Hanse begonnen hat, wann sie gegründet wurde, wie gesagt, es ist eine gewachsene Struktur, fängt man bei der Zählung der Geschichte der Hanse immer bei der Gründung der Stadt Lübeck an. Also 1153, das war die allererste deutsche Hafenstadt, allererste Handelsstadt, allererste deutsche Handelsstadt an der Ostsee. Und es gibt danach dann auch immer wieder so eine Story, dass sich da vielleicht zwei Hansestädte irgendwie streiten und dann fragen die vielleicht meinetwegen Köln, kannst du mir mal bitte die Gründungsurkunde senden, damit wir das hier irgendwie beilegen können? Und dann sagt Köln, ja, also ich suche noch. Es gibt keine Gründungsurkunde. Danach, keine 100 Jahre, geht es aber auch schon los. Denn jetzt, wir hatten es schon in anderen Beiträgen oder speziell hatten wir das auch in dem Beitrag mit dem Deutschordenstaat und auch mit den Russlanddeutschen. Das baut darauf auf. So, jetzt ratet doch mal bitte, wer den Deutschen Orden gegründet hat, beziehungsweise wo die Leute, die den Deutschen Orden 1189 im Nahen Osten gegründet haben. Na, das waren Bremer und Lübecker, die über See herbeigekommen sind. Und dann haben sie da das Hospital erstmal gegründet und dann sind sie auf die Idee gekommen, vielleicht irgendwo da ihren Deutschordenstadt aufzuziehen. Wie gesagt, das ist auf meinem Kanal hier auch drauf. Einfach nochmal durchgucken und dann einfach so diese ganzen Verbindungen auch vielleicht knüpfen. Das heißt, so diese Vorgehensweise vom Deutschen Orden, der ja ursprünglich Teutonischer Orden genannt wurde, baut da auf einer gewissen Tradition auf, die du schon in der Hanse, die ja Teutonische Hanse genannt wurde, auf. Dadurch erklärt sich auch schon eine gewisse Namensfindung oder eine gewisse Namenswanderung vom Teutonischen Orden. Denn Lübeck ist ein bisschen näher dran am ursprünglichen Siedlungsgebiet der Teutonen. Das war, wie gesagt, ein Stamm, der im Jütland gesiedelt hat. Und so wandert sehr wahrscheinlich dieser Name, ne, mit dem man sich da irgendwie verbinden möchte, mit den großen, starken Teutonen, wandert er über Lübeck, dann mit den Seefahrern runter nach Jerusalem und dann setzt sich da dieser Name, ne, also hier, ich komme ja aus Lübeck, ich bin ja ein Teutone, dadurch setzt sich dann dieser Name da 1189 bei der Gründung vom Deutschorden einfach auch ein bisschen fest. Und auch sonst ist die Hanse unglaublich am Start. Also auch Lübeck hat eine Niederlassung in Nowgorod, einem anderen Stadtstaat. Also auch die Kiewer Rus besteht aus Stadtstaaten. Auch diese Ecke fängt mit Stadtstaaten an, bevor es irgendwie ein großes zusammenhängendes Reich wird. Wie gesagt, die Hanse hat eine Niederlassung im Stadtstaat Nowgorod. Aber die Hanse ist auch immer dann nicht gern gesehen, wenn ein Herrscher durchgreifen möchte. Dann kommt 1570 zum Beispiel Iwan der Strenge an. Wie gesagt, Iwan den Schrecklichen nennen wir hier korrekterweise Iwan den Strengen. Und der schmeißt dann die Hanse raus. Also Iwan der Strenge macht da ganz klar eine Doppelstrategie. Er schmeißt die Deutschen oder die Ausländer raus, die er nicht haben möchte, holt sich dann aber andere Deutsche, zum Beispiel Handwerker, mit rein und bandelt auch mit England über gewisse Handelsbeziehungen an. Denn so bestimmt er dann die Handelsbeziehungen, die da irgendwie am Start sind und nicht die Hanse. Ein ähnliches Spiel haben wir in Berlin bzw. in Köln mit C. Also wie gesagt, Berlin wurde gegründet von zwei Städten, einmal Berlin und einmal Köln, und die waren beide 1360 dann in der Hanse. So, das waren sie bis offiziell 1448. Was ist da passiert? Die Mark Brandenburg, also auch Berlin und Köln, ist zu der Zeit ein unglaublich unruhiges Gebiet. Also wir haben hier in Deutschland nicht den Wilden Westen, wir haben den Wilden Osten. Und das ist nicht irgendwie lapidar dahingesagt. Wir haben zu der Zeit explizit Raubritterkriege hier, die wir gerne auch nochmal einzeln durchnehmen können. Auf jeden Fall Berlin und Köln müssen sich nach außen verteidigen und auch nach innen, denn Berlin und Köln können sich nicht leiden. Also so diese Berliner Zerstrittenheit ist von Anfang an mit am Start. Ganz klassisches Beispiel. 1376 brennt die eine Stadt nieder und auf der anderen Seite steht die andere Stadt und lacht sich eins. 4 Jahre später genau dasselbe Spielchen, bloß andersrum. Da brennt dann die andere Stadt nieder und dann die ursprüngliche Stadt, die da eigentlich auch schon abgebrannt war, lacht sich auch noch mal eins. Also so ist die Situation. Es ist eine unglaublich unruhige Zeit. Da kommt dann schließlich Sigismund, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu der damaligen Zeit, aus dem Hause der Luxemburger übrigens, auf die Idee, einen gewissen Friedrich aus dem Hause der Hohenzollern loszuschicken, um das Gebiet zu befrieden. Das schafft dieser Friedrich auch und wird dann Friedrich der Erste als Markgraf und Kurfürst von Brandenburg. Sein Sohn Friedrich der Zweite, Friedrich Eisenzahn, kommt dann schließlich 1448 auf die Idee, ein Schloss zu bauen. Das können die Berliner nicht leiden und wahrscheinlich auch die Kölner, aber ab jetzt ist es komplett Berlin. Und dadurch entspinnt sich der Berliner Unfrieden und dieser Berliner Unfrieden wird aber von Friedrich II. Niedergeschlagen. Und es ist eine Bedingung, wenn du in der Hanse sein willst, dann hast du auch in der Lage zu sein, dich militärisch zu verteidigen und durchzusetzen. Das war in Berlin und auch Köln nicht möglich, also haben sie den Status spätestens ab 1448 verloren. Ich sage hier spätestens, denn Berlin und Köln waren nie wirklich aktiv in der Hanse. Die haben sich diesen Titel de facto erkauft durch politische Ränkespiele, Hüstel, 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 und konnten sich, wie gesagt, auch schon bei den Raubrittern nicht wirklich durchsetzen und waren in sich zerstritten und waren eigentlich bloß nach dem Titel irgendwie in der Hanse, einfach nur, um scheinbar selbstständig zu sein. Hansestadt zu sein bedeutet also ein gewisses Prestige, eine gewisse Selbstständigkeit, denn du bist dann Handelsstadt und hast eine gewisse wirtschaftliche Vormachtstellung. Und jetzt lass mich lügen, es gab insgesamt 200 bis 300 Städte, die Mitglied in der Hanse waren. Korrigiert mich hier wirklich, wenn ich falsch liege. Also 200 bis 300 Städte waren mal kurzzeitig oder langfristig in der Hanse. Und das wirft auch nochmal ein interessantes Licht auf diese ganzen Machtverhältnisse im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Da haben wir den deutschen König, der ja von den Kurfürsten mal 7, mal 11, können wir auch gerne nochmal durchnehmen. Also da haben wir den deutschen König, der von den Kurfürsten gewählt wird und da muss er immer Versprechungen geben und dann muss er auch irgendwie immer ein bisschen Geld geben und das wird dann alles irgendwie so ein bisschen ausgeklüngelt. Und wenn der deutsche König dann auch heiliger römischer Kaiser werden möchte, dann muss er zum Papst nach Rom gehen und da bitte, bitte sagen. Also das war bis zu den Habsburgern im 16. Jahrhundert war das so, dass der König dann wirklich nach Rom gehen musste, um da bitte, bitte zu sagen. Und dann haben wir in diesem Dreiergespann, also heiliger römischer König, Kaiser von Deutschland, zwischen den Kurfürsten und dem Papst und dann haben wir da noch die Hanse, diese ganzen selbstständigen Städte, die da auch irgendwie ein bisschen mitspielen und halt einfach auch ihre Machtposition verteidigen möchten und das in den am längsten bestehenden Hansestädten, wie meinetwegen jetzt ganz klassisch Lübeck, Hamburg, Bremen. Die machen das dann auch, ne? Also, wer sich jetzt hier nochmal für die deutsche Mythenlandschaft interessiert, also ich muss nicht in die Karibik oder nach England gehen, wenn es irgendwie um Piraten geht. Da kann ich auch nach Hamburg gehen. Und da wurden nicht nur Hände abgehackt, sehr gerne. Könnt ihr euch das auch gerne nochmal durchlesen auf sagen.at. Wenn ich irgendwann dazu komme, stelle ich hier auch nochmal diese ganzen Mythen hier rauf. Aber auf jeden Fall haben wir dann nicht nur ein Dreiergespann in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation mit den Fürstentümern, dem König und dem Papst. Wir haben hier ein Vierergespann. Und diese ganzen Machtverstrickungen sind auch recht interessant. Also jetzt kann ich gerne sagen, also Brandenburg an der Havel war auch mal Hanse, genauso wie Berlin und Köln. Und naja, dann kamen halt die Hohenzollern und haben die Hanse dann rausgekickt. Aber interessanter ist hier nochmal Danzig. Und auch Krakau war übrigens Teil der Hanse, aber speziell Danzig war ja auch mal unter der Herrschaft vom Deutschen Orden, beziehungsweise vom Teutonischen Orden, der ja auch von Hanseaten aus Bremen und Lübeck gegründet wurde. Und für diesen Teutonischen Orden war es kein Problem, dass Danzig Mitglied in dieser deutschen Hanse, beziehungsweise Teutonischen Hanse. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Nochmal. Und diese ganzen Machtspiele rund um Hanse, Hansestädte, Selbstständigkeit, das ist auch interessant, sich das einfach nochmal im Einzelfall anzugucken. Also ich kann jetzt hier meinetwegen alle einzelnen Städte nochmal durchgehen. Meinetwegen, ja, Brandenburg an der Havel, naja, die waren ja auch mal Mitglied in der Hanse. Dann kamen die Hohenzollern und haben die weggekickt. Aber interessanter ist hier, sich vielleicht nochmal Danzig anzugucken. Und Krakau war übrigens auch mal Teil der Hanse. Aber Danzig ist hier in diesem Fall nochmal speziell interessant. Denn Danzig stand ja auch mal unter der Vorherrschaft vom Deutschen Orden. Beziehungsweise vom Teutonischen Orden. Dieser Teutonische Orden, ihr wisst schon, der ja auch von Hanseaten gegründet wurde aus Lübeck und Bremen. Und für diesen Teutonischen Orden war es kein Problem, dass Danzig dann Mitglied in der deutschen Hanse, also in der Teutonischen Hanse wird. Also hier haben wir zwei Machtgefüge, wo du auch sagen kannst, es wächst zusammen, was zusammengehört, denn das ist im Prinzip dann halt auch dieselbe ehrenwerte Gesellschaft, die da ihre Machtbasis durchaus auch ausweitet. Danzig ist von 1361 bis 1669 Teil der Hanse. Also es gibt die letzten neun großen Hansestädte, die dann noch bis 1669 bestehen. Und in Danzig wird auch der erste große Kriegsdampfer oder das erste große Kriegsschiff, der Peter von Danzig als großer Kriegsschiff Krawiel 1470 wird das da ausgerichtet, denn Danzig ist an der Ostsee, das hat eine ganz klare strategische Bedeutung. So, was passiert mit Danzig? Na, die Hohenzollern passieren mit Danzig. Bis 1793 kann Danzig seine Selbstständigkeit behaupten, aber dann kommt die zweite polnische Teilung zwischen Preußen, also den Hohenzollern und Russland, und damit verliert dann Danzig seine Selbstständigkeit. Bis auf Weiteres, dann würden die napoleonischen Kriege folgen, und es wird immer wieder gefragt, ob denn schon früher irgendwie die Polen ein besonderes Selbstbewusstsein gehabt haben oder hatten. Ja, hatten sie auf jeden Fall, und Danzig als jahrhundertelange selbstständige, freie Stadt oder Hansestadt, Danzig war da auch immer sehr renitent. Danzig ist hier durchaus zu vergleichen mit Hamburg. Wie gerade gesagt, 1669 findet der letzte Hansetag statt, zu dem wir gleich kommen, oder was ein Hansetag überhaupt ist. Und 1669 nehmen dann die letzten 9 Hansestädte an diesem Hansetag teil. Das wären dann Lübeck, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Danzig, Hildesheim, Köln, jetzt Rhein-Köln, Osnabrück und Rostock. Das sind die offiziellen letzten 9 Hansestädte. Wirklich aufgelöst wurde die Hanse nie. So, jetzt ist die Frage, warum war denn 1669 dann so der letzte Hansetag und warum hat sich's dann irgendwie verlaufen? Naja, 1669 ist auch das Ende oder ist auch 20 Jahre Pi mal Daumen nach dem 30-jährigen Krieg, ne? Also so, da waren auch alle ausgezehrt und danach bekommen dann die jeweiligen Fürsten oder die jeweiligen Herrscher immer mehr Macht. Wir waren jetzt hier gerade bei den Hohenzollern und das passt eigentlich. Und nur wenige Städte konnten dann wirklich, wie wir das auch gerade bei Danzig gesehen haben, dann wirklich ihre Selbstständigkeit verteidigen. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, was ist eigentlich nochmal die Hanse? Was sind Hansetage? Und was sind eigentlich Hansefahrten? Naja, Hansetage, das waren halt die Zusammenkünfte, die Treffen dieser ehrenwerten Gesellschaft. Wie gesagt, das ist halt auch so, das kannst du auch als Zusammenrottung irgendwie bezeichnen. Das waren die Treffen dieser ehrenwerten Geschäftsmänner und an diesen Hansetagen wurden dann halt alle wichtigen Angelegenheiten untereinander geklärt bei einem Essen. Es handelt sich hier also, wenn du es jetzt wirklich so sagen willst, da treffen sich dann halt im Prinzip die Paten der jeweiligen Stadt, um dann halt einfach so bestimmte geschäftliche Angelegenheiten zu klären. Es geht hier ganz klar um die Vorherrschaft im Nordseeraum und auch im Ostseeraum. Wie gesagt, Lübeck war die allererste deutsche Hafenstadt an der Ostsee und daraus entspinnt sich dann halt im Prinzip so dieses geschäftliche Treiben dieser ganzen Hafenstädte. Und es geht hier ganz klar auch um Zölle, um Steuern. Es geht am Ende immer ums Geld. Der Sinn und Zweck der Hanse ist dann aber die Hansefahrt. Und es geht hier ganz klar um ein sicheres Geleit, dass man sich gegenseitig schützt. Wie gesagt, du konntest nur dann Hansestadt bleiben, wenn du dich militärisch selber behaupten konntest. Und wie gesagt, 1470 wurde in Danzig Peter aus Danzig als Kriegsschiff hochgerüstet. Hier nochmal die ungefähre politische Lage in der Ostsee und auch in der Nordsee. Also in der Ostsee haben wir unter anderem Russland und Schweden, die sich immer mal wieder behaken. Und dann haben wir da auch Dänemark und Norwegen als die Kalmarer Union. Und dann haben wir unter anderem auch die Niederlande, die eine aufstrebende Seemacht sind und auch ein Faktor sind, mit dem du zu rechnen hast. Und dann haben wir selbstverständlich noch England oder Großbritannien, die sich vielleicht auch irgendwie bemerkbar machen. Also das alles ist nicht irgendwie eine schöne Kreuzfahrt, sondern das sind ganz klar Handelsrouten, die auch umkämpft sind. Und am besten lassen sich diese ganzen Machtspiele rund um Ostsee und Nordsee an den Vitalienbrüdern erläutern. Stichwort Klaus Störtebeker. Die Hochzeit der Vitalienbrüder ist von 1389 bis 1435. In Dänemark gibt es gerade Thronwirren und im Mittelpunkt dieser Thronwirren steht dann am Ende unter anderem eine Margarete, die erste von Dänemark, die die Kalmarer Union dann begründet. Also den Zusammenschluss von Dänemark, Norwegen und Schweden. Wie dem auch sei, die Vitalienbrüder spielen da eine Rolle der Söldner. Nicht große Freiheitskämpfer, nicht große bösartige Gegenspieler. Das sind ursprünglich Söldner, die angeheuert werden, um Seeblockaden der Schweden gegenüber den Dänen da irgendwie zu brechen. Diese Söldner generieren sich aus verarmten mecklenburgischen Adel. Also lassen sich da anheuern gegen Geld, die waren mal wer und möchten wieder jemand sein. Und liest du dir das alles durch, dann sind die Vitalienbrüder sehr wahrscheinlich auch so ein Erbe der Wikinger. Also hier nochmal zur Information, Wikinger war übrigens ein Beruf, den du in einer gewissen Zeit deines Lebens ausgeübt hast, also genauer gesagt in deiner Jugend. Und wenn du mit, ich sag jetzt mal 30 noch Wikinger warst, dann warst du im Prinzip eine gescheiterte Existenz. Gleichzeitig lassen sich diese Vitalienbrüder in zwei Generationen einteilen. Der allseits bekannte, hochgejubelte und vergötterte Klaus Störtebeker ist übrigens in der zweiten Generation und kommt am Anfang gar nicht vor. Diese Söldner werden dann durch ihre Söldnertätigkeit zu einer gewissen Macht, also durch diese ganzen Einnahmen, die die da haben, also so die spielen diese ganzen Mächte da irgendwie auch ein bisschen gegeneinander aus, die kommen zu einem gewissen Wohlstand und können sich dann halt bessere Schwerter, bessere Schiffe irgendwie leisten, noch mehr Schwerter, noch mehr Schiffe und irgendwann wird dann halt auch Gotaland zu ihrer Basis. Das ist auch nochmal sehr interessant, denn Gotaland ist wahrscheinlich die Heimat, eine der wahrscheinlichen Heimaten von den Goten. Also da haben wir auch wieder diesen Wikingerbezug, hier auch nochmal gerne zur Erinnerung. Also die baltische Bezeichnung für Deutschland leitet sich wahrscheinlich, eventuell, möglicherweise von den Goten ab. Also hier haben wir wieder dasselbe in Grün, was wir schon damals 500 nach Christus hatten. Durch diesen Aufstieg zu einer bestimmten Seemacht werden sie zu einem ganz klaren Grund für ganz massive Kopfschmerzen für alle Seemächte, die irgendwie in der Ostsee anliegen. Also auch für den deutschen Orden. Nicht nur für Dänemark, nicht nur für die Hanse, nicht nur für Schweden, für alle, die da sind. Die Vitalienbrüder werden synonym mit dem Begriff Pirat. Also du bist nicht irgendwie Pirat, du bist dann halt ein Vitalienbruder und dann verbünden sich im Prinzip alle gegen die Vitalienbrüder und vertreiben die aus der Ostsee raus. So, was machen die Vitalienbrüder? Na, die spielen auch irgendwie ihre Pakte und zwar mit den Friesen. Die Friesen waren schon immer ein renitentes Pack, die haben schon den Römern Kopfschmerzen bereitet. Also hier nochmal zur Erinnerung, also die Römer wurden von den Friesen niedergemacht, als die Römer da irgendwie die Kriegsgöttin Baduhenna irgendwie entehrt haben. Also wurden 900 Römer mal zu Dünger verarbeitet. Und diese Friesen, die Nachkommen dieser Friesen, verbünden sich dann halt mit den Vitalienbrüdern. Es gibt auch hier wieder Machtkämpfe zwischen der Hanse und auch zwischen den Engländern. Schließlich 1435 ist die Macht der Vitalienbrüder schlussendlich gebrochen. Das Problem der Piraterie oder der Freibeuterei ist nicht erledigt. Die Vitalienbrüder sind 1435 ihre Macht los. Nichtsdestotrotz, der Begriff Vitalienbruder ist gleichbedeutend zu dieser Zeit mit Pirat. Das ist auch nochmal interessant. Also Klaus Störtebeker, der wird ja mal sehr hochgejubelt und er war Söldner. Er war nicht irgendwie Freiheitskämpfer oder ähnliches. Der ist ja, wird ja wie ganz doll viele andere historische Personen unglaublich mythologisiert und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall, Klaus Störtebeker lebt von 1360 bis 1401, wird also 41 Jahre alt. Das heißt, die Hochzeit der Vitalienbrüder geht trotzdem noch weiter. Also es gibt eine Zeit vor Klaus Störtebeker und es gibt eine Zeit nach Klaus Störtebeker. Er ist nicht der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Gegenbewegung, Konkurrenzbewegung zu der Hanse. Er ist einer von vielen. Abschließend zu Klaus Störtebeker muss ich noch was sagen, weil sonst kommt hier wahrscheinlich mein Großvater aus der Erde und zieht mich mit rein. Also es gibt unterschiedliche Auslegungen bei Klaus Störtebeker, wo der ursprünglich herkommt. Also Hamburg hat sich den jetzt so unter den Nagel gerissen, allerdings kommt mein Großvater aus Danzig und der hat immer behauptet, dass Klaus Störtebeker aus Danzig kommt und es gibt auch ganz klar Untersuchungen, die die Legende meines Großvaters bestätigen. Streitet euch in den Kommentaren. Also, und wer jetzt die Legende von Klaus Störtebeker nicht kennt, so sei sie hier nochmal erzählt. 1401 wird dann schließlich das Schiff von Klaus Störtebeker gefangen genommen und die werden damit angedroht und wir enthaupten euch jetzt alle. Also wie gesagt, auch diese ganze Sagen- und Mythenwelt von Hamburg und Bremen ist ganz klar von dieser Freibeuterei inspiriert. Und Klaus Störtebeker sagt, okay, wenn ihr meinen Kopf abschleibt und mein kopfloser Körper dann an irgendjemand vorbeiläuft aus meiner Mannschaft, dann darf der aber bitte frei gehen. Und die Herren von Hamburg sagen, ja, okay, das machen wir so. Also schlagen sie den Kopf von Klaus Störtebeker ab und dann läuft Klaus Störtebeker an seiner versammelten Mannschaft vorbei und somit durften sie dann der Legende nach alle gehen. Das sollte es dann auch gewesen sein für dieses Mal, für die Hanse. Das nächste Mal sind, glaube ich, die Habsburger dran. Wie dem auch sei, abonniert den Kanal, besucht mich auf Instagram am Freitag. Da ist der Fragesticker online und dann könnt ihr mir irgendwelche Fragen stellen. Lustige Witze poste ich auf Threads und manchmal bin ich auch lustig auf TikTok. Schaut vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten gehabt euch wohl und lasst euch nicht ärgern.